Wir gehen in der Apostelgeschichte einen Schritt weiter. Die Verse 42 bis 47 aus Kapitel 2. Der Text ist uns so bekannt und es steckt wahnsinnig viel drin für uns. Auf der anderen Seite empfand ich und empfinde ich, dass es gar nicht so leicht ist, den gut auszulegen. Das Thema ist wie beim letzten Mal, die Vision Jesu ist seine Gemeinde bauen. Das ist seine Vision, das ist seine Leidenschaft, sein Auftrag, seine Gemeinde zu bauen. Und als Untertitel geistgewirktes Gemeindeleben. Wenn der Heilige Geist dich und mich erfüllt, das erste Mal in unserem Leben, dann verändert sich unser Herz, unsere Gesinnung. Wir werden von Neuem geboren. Wir werden ausgestattet mit Begabungen, die wir zunehmend, indem wir mitarbeiten, dem Herrn dienen, entdecken und entwickeln. Und die Frucht des Geistes in unserem Charakter kommt zum Tragen. Da werden aus Menschen, die in Sünde leben, und jeder Mensch lebt in Sünde. Beim einen ist es mehr sichtbar, beim anderen weniger, aber wir sind alle unter der Macht der Sünde, alle Menschen. Außer wir werden von Jesus Christus erfasst und in sein Reich hineingeboren. Dann sind wir nicht mehr unter der Macht der Sünde, auch nicht mehr unter der Macht Satans. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, nach der Predigt des Petrus, nachdem viele Menschen, jüdische Menschen, Jesus als ihren Messias erkannt haben, umgekehrt sind, sich haben taufen lassen, untertauchen lassen, reinwaschen lassen, was der Heilige Geist bewirkt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Der Heilige Geist wirkt etwas, was wir vorher nicht, oft gar nicht kennen und dann schon gar nicht leben können. Und der alte Mensch will es auch nicht leben. Unter der Leitung Jesu zu leben, ihm zu vertrauen und zu gehorchen, das kann der alte Mensch nicht, sagt der Apostel Paulus. Aber der Heilige Geist macht uns dazu fähig, ja, er macht es sogar so, dass wir es gerne tun, in aller Regel gerne tun. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Es sind vier Bereiche aufgezählt. Eigentlich kann man sagen, das sind vier Bereiche, die das Gemeindeleben grundsätzlich beschreiben. Diese vier Bereiche, die kannst du auch noch differenzierter aufgliedern. Gibt es in Gemeindewachstumsseminaren, kannst du das hören und lesen und auch sehr gut. Manche haben dann fünf Bereiche. Manche haben acht Bereiche, im Letzten spielt es keine Rolle. Die Apostelgeschichte, Lukas, teilt das Gemeindeleben in vier Bereiche auf. Und dazu gehört, sie blieben in der Lehre der Apostel. Zunächst mal hat es bedeutet, natürlich, die haben die Apostel live bei sich gehabt. Das waren ihre ersten Gemeindeleiter. Und sie hörten die Apostel sie lehren. Und was lehrten sie? Sie lehrten aus dem, was wir heute nennen, das Alte Testament. Und sie lehrten aus dem, was wir heute nennen, das Neue Testament, die Evangelien, insbesondere die vier Evangelien, die Worte und Taten Jesu. Daraus haben die Apostel gelehrt. Und für uns können wir auch noch in der Lehre der Apostel bleiben. Die leben ja nicht mehr, jedenfalls wir nicht mehr auf der Erde. Sie leben schon noch, sie haben ewiges Leben empfangen. Sie haben die Krone der Gerechtigkeit empfangen. Sie haben ihren Lauf vollendet. Aber können wir in der Lehre der Apostel bleiben, wenn die Apostel nicht mehr da sind? Ja, weil genau ihre Lehre, die Lehre aus dem Alten Testament und die Lehre aus den Worten Jesu und Taten Jesu, sind niedergeschrieben worden in den Evangelien. Und das, was sich daraus ergibt für unser Leben, die Anleitung für unser Leben, das steht in den Briefen der Apostel, beziehungsweise auch von einigen anderen, die als Propheten gelten. Judasbrief zum Beispiel. Judas war kein Apostel, aber gilt als Prophet. Wir können also in der Lehre der Apostel bleiben, und das wirkt der Heilige Geist, dass wir das wollen und können und dass das unser Leben prägt. Liebe Geschwister, und in der Lehre zu bleiben, die die Apostel gelehrt haben und was wir im Neuen Testament dann lesen können, das ist für uns lebensnotwendig, damit wir uns nicht verrennen. Wir brauchen das Wort Gottes regelmäßig. Sowohl, dass ich es für mich persönlich lese, als auch, dass ich es in der Gemeinde höre, in verschiedenen Ebenen. Das kann in der kleinen Gruppe sein, das kann hier im Gottesdienst sein, das kann im privaten Gespräch sein, aber wir brauchen die Lehre der Apostel, die wir im Neuen Testament haben. Die Reformatoren haben daraus das Prinzip abgeleitet und benannt, sola scriptura. Das heißt, was der Heiligen Schrift entspricht, das glauben wir. Was ihr widerspricht, das lehnen wir ab, weil es Irrlehre ist, weil es uns von Gott wegführt, weil es uns an Jesus vorbeiführen würde. Und es ist wirklich so. Wenn wir nicht dauerhaft in der Lehre der Apostel bleiben, werden wir uns verirren. Wir dürfen uns da keiner Illusion hingeben. Keiner von uns kann den Weg mit Jesus gehen, ohne dass wir dauerhaft unter dem Wort sind, das Wort hören in gesunder Weise. Auf verschiedenste Arten und Weisen. Und ich sehe das selbst unter uns gelegentlich, wie Einzelne sich verrennen. Meine Lieben, wenn wir können religiöse Erfahrungen machen, wenn die der Schrift widersprechen, dann hat es mit Gott nichts zu tun. Unser Ziel ist nicht, jemand ein Gefühl zu vermitteln. Unser Ziel ist, dass er Jesus Christus in seinem Herzen hat und dass er das Wort Gottes hört und davon geprägt wird. Das ist unser Ziel. Religiöse Gefühle kannst du an vielen Orten der Welt bekommen. Es hat aber mit Jesus Christus nichts zu tun, sondern viele von denen Wegen sind Irrwege und führen von Jesus weg oder sind sogar direkt gegen ihn gerichtet. Ich könnte da viel dazu sagen, weil mir das sehr, sehr auf dem Herzen liegt, weil ich in der Christenheit so, so viel Irrlehre sehe. Also wenn ich unsere Volkskirchen anschaue, ich könnte heulen, was da an Irrlehre gibt. Und teilweise ist es auch zementiert, nicht mehr änderbar und führt Menschen von Jesus weg, verbaut ihnen den Weg zum Heil. Es ist für mich, und sowas nennt sich dann Kirche. Und viele, viele schauen da drauf, wobei viele schauen auch nicht mehr drauf. Ja. Also das ist ein wunderbares Wirken, was wir auch unbedingt brauchen des Heiligen Geistes. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Das ist etwas, was der Heilige Geist auch in uns wirkt, dass wir Gemeinschaft haben durch Jesus Christus im Heiligen Geist, der in uns wohnt, mit anderen Gläubigen, die auch im Heiligen Geist leben. Der Geist Gottes wirkt in beiden und führt sie zusammen. Der Geist Gottes trennt nie Gläubige. Das ist menschliches Wirken, manchmal auch satanisches Wirken. Aber der Geist Gottes führt Christen immer zusammen. Wenn ich sage Christen, dann meine ich wirklich Menschen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben und mit ihm leben. Gemeinschaft bedeutet, sie fingen an, ihr Leben auch miteinander zu teilen. Menschen, die das vorher nicht gemacht haben, vielleicht. Sie haben Zeit miteinander geteilt. Sie haben Güter miteinander geteilt. Sie haben sich in ihren Häusern getroffen. Und sie waren gleichzeitig offen für neue Menschen, dass die auch in diese Gemeinschaft hineinkommen und Jesus als ihren Herrn annehmen und die Gemeinschaft mitteilen können. Die Gemeinschaft, die der Heilige Geist wirkt, ist reale Gemeinschaft. Das ist etwas, da fangen wir an, etwas miteinander ganz real zu teilen. Und Gott führt manchmal Menschen zusammen, die sich vorher vielleicht gar nicht begegnen wollten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Eine der ersten Personen, mit der ich angefangen habe, Gemeinschaft zu leben, in einer Minigruppe von jungen Bekehrten, war jemand, der war mir ziemlich unsympathisch. Und das, glaube ich, war auf Gegenseitigkeit. Aber gerade der hat sich bekehrt zu Jesus und ich auch kurz drauf. Und unser Kreis war nicht sehr groß. 4 Personen. Hast nicht viel Auswahl, Gemeinschaft zu leben. Kannst dir auch nicht aus dem Weg gehen. Nein, der Heilige Geist verändert dann unsere Herzen. Wir sind einfach Stück für Stück Freunde geworden. Das ist wunderbares Wirken des Heiligen Geistes, Gemeinschaft. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Das ist ein zusätzlicher, oder wie kann man sagen, der Kern vielleicht sogar von der Gemeinschaft, die sie gelebt haben. Sie haben miteinander das Brot gebrochen. Das bedeutet natürlich zunächst im engsten Sinne, sie haben miteinander gefeiert, so wie wir das auch tun, dass Jesus für uns gestorben ist. Sie haben das im Abendmahl gefeiert. Aber sie haben um das Abendmahl herum noch ein bisschen mehr gehabt. In aller Regel haben sie auch miteinander Essen geteilt, dass jeder mitgebracht hat, so viel er eben konnte. Und sie haben Essen miteinander geteilt. Das ist ein Aspekt des Teilens gewesen. Nicht jeder von den Menschen, die zum Glauben kamen da in Jerusalem, nicht jeder war so begütert. Manche waren wohlhabender, manche durchschnittlich, aber manche auch nicht so sehr. Und regelmäßig miteinander essen zu können, war für viele sozusagen Sozialfürsorge. Ja. Also da hat man von sich etwas weggegeben, miteinander geteilt und der Kern war das Brechen des Brotes. Man wusste, man ist in Jesus Christus verbunden, nicht einfach nur ein menschliches Tun. Sie hielten und blieben beständig in den Gebeten. Wo haben sie miteinander gebetet? Sicher bei diesen Treffen in den Häusern, wo sie miteinander das Abendmahl gefeiert haben und gegessen haben. Da hat vielleicht einer am Anfang gebetet, vielleicht haben sie miteinander einen Psalm gebetet, ein Lied gesungen. Ich meine, der Vorteil, dass es Juden waren, die erste Gemeinde in Jerusalem, war, die kannten natürlich die Psalmen, die kannten die Gebete. Ja. Und auf die konnten sie gut zurückgreifen und das haben sie auch gemacht. Sie haben aber auch im Tempel miteinander gebetet. Und der Heilige Geist ist ein Geist, der uns dazu führt, dass wir auch miteinander beten. Der Apostel Paulus schreibt es zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und spornt einander an in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Ähnlich könnt ihr es lesen, Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19. Also wir können Gott mit Psalmen, Liedern, geistlichen Liedern, und wir haben ja hier so einen großen Reichtum an geistlichen Liedern, können wir gemeinsam beten. In der kleinen Gruppe zu Hause, aber auch in der großen Gruppe im Gottesdienst, da können selbst mehrere tausend gleichzeitig miteinander beten, indem sie Lobpreis machen. Und liebe Geschwister, unser gemeinsamer Lobpreis ist die häufigste Form gemeinsamen Gebetes. Und auch die Gebete lehren und ermahnen einander. Ja. Das ist, Lobpreis zu machen, ist nichts anderes als gemeinsam beten. Das ist eine Form, dass man eine Melodie miteinander hat, dadurch prägt sich das gut ein und man hat einen gemeinsamen Text. Lobpreis, wenn Lobpreis was anderes wird als gemeinsames Gebet, dann sind wir auf der schiefen Bahn. Wenn Lobpreis zum Beispiel ist, dir ein religiöses Gefühl zu vermitteln, dann bist du auf der schiefen Bahn. Wenn Lobpreis was anderes ist als gemeinsames Gebet, hast du ein Missverständnis von Lobpreis. Lobpreis ist gemeinsam beten. Das ist Lobpreis. In der wunderbaren Gabe der Musik, die Gott uns gegeben hat. Man kann natürlich auch ohne Melodie gemeinsam Psalmen beten. Dann braucht man natürlich den gleichen Text. Ja, dann kann man das auch tun. Zum Beispiel hier vorne den Text an die Wand werfen. Das konnten die natürlich damals nicht, aber die konnten das auswendig. Und da gab es in der Regel einen Bibeltext nur, so hatte jeder den gleichen Wortlaut. Es gab eine hebräische Bibel und wer auf Griechisch das dann später gemacht hat, in den Gemeinden, wo Griechisch gesprochen worden ist, die hatten eine gemeinsame Bibel, es war die Septuaginta, die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes. Aber wir können gemeinsam beten, auch in einer ganz wunderbaren Weise, in kleinen Gruppen, in unseren Häusern. Wir können dort füreinander beten vor allem. Wir können Fürbitte tun. Das kann man natürlich auch in der großen Gruppe, aber die kleine Gruppe bietet sich in ganz besonderer Weise an, weil ich kann hier das Anliegen von dir persönlich aufgreifen, was dir ein Anliegen ist. Das kannst du mitteilen und dann kann der andere sagen, komm, lass uns dafür beten. Das ist auch gemeinsames Gebet. Ich könnte da noch Beispiele bringen. Gemeinsame Gebete in der großen Gruppe, als Johannes und Petrus vom Hohen Rat verhört worden sind, das erste Mal, dann gingen sie nachher zur Gemeinde und dann zitiert jemand aus dem Psalmen und sie beten gemeinsam, heißt es dort. In Vers 43 gehen wir weiter im Text. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Gottes Furcht, wenn die unter uns ist, dann kommen die daher, weil wir real erleben, dass Gott unter uns wohnt. Wenn wir Gott immer wieder erleben durch den Heiligen Geist, an uns, in uns und auch sein Wirken, dann merken wir, der lebendige, der allmächtige Gott ist hier und es bewirkt eine Ehrfurcht vor Gott. Und es bewirkt diese Gottesfurcht, wir wollen Gott gehorchen, weil wir ihm vertrauen, weil wir ihn kennengelernt haben durch Jesus Christus, dass er unser Vater ist, dass er vertrauenswürdig ist. Wir können unser ganzes Leben mit ihm leben und ihm vertrauen. Das ist natürlich immer eine neue Herausforderung. Ja. Jeden Tag, kein Thema. Aber das wirkt der Heilige Geist in uns, dass wir beständig darin leben. Und es heißt, viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Das ist schon bemerkenswert, dass es Lukas ausdrücklich sagt, durch die Apostel. Warum geschahen sie nicht durch alle anderen? Weil der Heilige Geist diese 12 Männer in einer ganz besonderen Weise bestätigen wollte, weil sie werden die Zeugen sein für den Rest, bis Jesus wiederkommt. Wir greifen alle auf ihre Lehre zurück. Und dass ihre Lehre von Gott ist, dass sie wahr ist, das hat er bestätigt, indem durch sie in ganz besonderer Weise viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Sie sind das Fundament, das bleibende Fundament für alle anderen Gläubigen bis zu uns und alle Generationen weiter, bis Jesus wiederkommt. Ja, es gibt natürlich auch heute noch Heilungen und Wunder, aber ich behaupte schon, nicht jeder ist in der Weise, in gleicher Weise bestätigt, wie die 12 Apostel bestätigt worden sind vom Herrn durch den Heiligen Geist mit Zeichen und Wundern. Gott gibt durch seinen Heiligen Geist heute genauso Gaben der Heilungen, der Zeichen, der Kraftwirkungen, der Wunder. Aber sie sind viel mehr verteilt in den Leib Christi hinein. Damals waren sie schon sehr stark, gab es auch durch andere Zeichen und Wunder, bin ich überzeugt, die uns gar nicht aufgeschrieben sind. Aber diese 12, die haben in einer ganz besonderen Weise viele Zeichen und Wunder gewirkt, wie es nach meiner Ansicht andere nicht mehr tun werden. In 1. Korinther 12, Vers 8 steht, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort Erkenntnis, durch denselben Geist einem anderen gesund zu machen, zu heilen, in dem einen Geist einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Also, der Geist Gottes teilt die Gaben heute auch aus, aber er verteilt sie stärker. Und ich glaube, dass wir da ganz bestimmt Luft nach oben haben. Ich bin schon überzeugt, auch wenn ich, also ich bin, habe ja darüber auch mal gelehrt, gepredigt, ich bin nicht der, der die großen Zeichen und Wunder tut. Ja. Ich habe das ganz klein, sporadisch habe ich was erlebt mit dem Herrn. Aber ich glaube, dass Gott unter uns richtige Heilungen und Zeichen und Wunder tun will und tun kann. Deswegen will ich dazu ermuntern und lese auch dieses Wort vor. Es ist nicht so, dass die Zeichen und Wunder nach der Apostelzeit nicht mehr da sind. Diese Lehre halte ich für komplett falsch. Aber sie sind in den Leib Christi hinein verteilt. Aber Paulus sagt, dem einen ist so gegeben, dem anderen ist so gegeben. Also er sagt nicht, da kommt jeder Hunderttausendste mal vor. Das lese ich hier nicht raus, sondern das kommt viel häufiger vor. Ich glaube, wir müssen uns nur aufmachen, ob Gott vielleicht durch dich dem anderen in der Weise dienen will. Das weiß man ja vorher nicht. Ich denke, wir müssen da dem Herrn innerlich folgen. Wenn er uns Impulse gibt, für jemanden um Heilung zu beten, dann mach das. Wenn er es dir nicht gibt, kannst du auch sagen, du, ich denke, ich bin nicht der Richtige. Aber vielleicht ist der oder die richtige Person. Und oft beten wir ja auch gemeinsam. Das hat den Vorteil, wenn wirklich was passiert, dann kann man es nicht einem alleine zuschreiben. Ne? Aber ich würde mir es wirklich wünschen, dass wir da viel mehr in die Gaben hineinkommen, als wir es noch tun. Das meine ich jetzt nicht als Ermahnung oder irgend sowas, sondern eher als Ermutigung. Seid offen, der Heilige Geist wirkt in diese Richtung, Gaben auszuteilen. Auch Heilung und Zeichen und Wunder. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist genauso wie bei den Aposteln, Gott möchte schon durch den Heiligen Geist diese Zeichen und Wunder wirken, um sein Wort zu bestätigen, das wir verkündigen. Um auch in unserer Zeit und in jeder Generation zu bestätigen, das sind meine Kinder. Die verkündigen mein Wort. Ich bekräftige das hier und da durch Zeichen, Wunder, Heilungen, die offensichtlich sind, die jeder wahrnehmen kann, der es will. Gehen wir einen Schritt weiter, Vers 44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Das ist geistgewirktes Gemeindeleben. Das hat niemand angeleitet. So, jetzt teilen wir alle untereinander, jetzt, sondern das war ein Wirken des Geistes in die Herzen und dann haben die das miteinander angefangen und gelebt. Auf Einheit, die in Liebe und in der Wahrheit gründet, liegt ein großer Segen und ist ein großes Zeugnis. Und was wir daraus auch sehen können, wie es uns beschrieben wird, die Gemeinde in Jerusalem, die erste Gemeinde überhaupt, die erste christliche Gemeinde, wir können auch sagen, die erste messianische Gemeinde, war eine Gemeinde. Das ist, merke ich immer wieder, wenn ich das überhaupt thematisiere, ich kann es fast nicht thematisieren, weil ich im freikirchlichen Raum auf so wenig Verständnis und Einheit stoße, es ist unglaublich für mich. Das Verständnis ist praktisch verloren. Man glaubt, jeder kann Gemeinde gründen, wann immer und wo immer er will. Und es wird auch gelehrt, es wird auch begründet irgendwie, aber das halte ich für falsch. Das sehe ich im Neuen Testament nicht. Und es führt nur zu Trennung und Spaltung. Man kann natürlich eine neue Teilgemeinde irgendwo gründen, wenn ich es zusammen mit der anderen Gemeinde weiter beibehalte. Versteht ihr? Ich kann einen neuen Standort haben, gemeinsame Leiterschaft, trotzdem am selben Ort. Kein Problem, aber das hat man ja nicht. Man baut neben der anderen Gemeinde und jeder meint, er ist die Gemeinde vor Ort. Stimmt nicht. Die Gemeinde in Jerusalem war eine Gemeinde. Das zeigt uns, der Heilige Geist wirkt wirklich reale Einheit. Und der Geist Gottes wirkt auch Liebe zum Teilen, wie wir sehen. Sie hatten alles gemeinsam, heißt es hier. Sie waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Jeder von euch weiß es, das ist kein Kommunismus oder irgend sowas. Jeder hatte seine Sachen weiterhin als Eigentümer, aber sie haben es miteinander geteilt. In einer Gesinnung der Freiheit, der inneren Freiheit, der Liebe. Mein Haus, da könnt ihr dazukommen, da essen wir miteinander. Da teilen wir die Zeit, teilen wir die Gebete miteinander, da teilen wir das Essen, vielleicht andere Güter, weil wir Brüder und Schwestern sind, weil wir eine Familie geworden sind in Jesus Christus. Und natürlich ist dieser Lebensstil, den der Geist Gottes gewirkt hat in der ersten Gemeinde, sehr, wie will ich sagen, wenn du kurze, reale Wege hast zueinander, dann ist es natürlich auch leichter noch zu leben. Ja? Also wenn der nächste Gläubige lebt vielleicht um die Ecke in der nächsten Straße, kann ich natürlich leichter ihn regelmäßiger mit ihm das Leben teilen, als wenn ich weiter auseinander wohne. Deswegen ist das auch sehr wertvoll und ist auch unser Ziel und unser Gebet, dass immer mehr Menschen hier aus Senden, aus Föhringen, aus Illertissen, aus der Umgebung hier im unteren Illertal wirklich miteinander zusammenkommen in Jesus Christus und Gemeinde leben. Je kürzer die Wege werden, desto leichter kannst du Gemeinschaft leben. Aber der kurze Weg bringt noch nicht Gemeinschaft. Das wirkt der Heilige Geist in unseren Herzen. Diesen Wunsch nach Leben teilen. Was macht übrigens es aus, dass man eine Gemeinde ist? Überlegen wir einfach kurz mit, was macht es aus, dass wir hier eine Gemeinde sind, eine Einheit? Wodurch wird das bewirkt? Durch den Geist Gottes, klar. Aber was wirkt der Geist Gottes, damit eine Gemeinde ist? Und nicht zwei Gemeinden oder drei Gemeinden? Ich sage mal vorweg, du kannst sogar mehrere Häuser haben, in denen du dich triffst und kannst eine Gemeinde sein. Das ist also noch nicht allein das Kriterium, dass wir hier einen gemeinsamen Raum haben. Das ist wertvoll, aber es ist nicht die Voraussetzung. Eine Gemeinde ist dadurch eine Gemeinde, wenn sie eine gemeinsame Leiterschaft hat. Dadurch wird eine Gemeinde eine Gemeinde. dass sie eine gemeinsame Leiterschaft hat. Deswegen kannst du das auch in verschiedenen Häusern haben oder verschiedenen Gemeindesälen. Wenn die Leiter miteinander eine Ältestenschaft sind, dann hast du eine Gemeinde, weil sie miteinander die Gemeinde leiten. Und ein zweiter Punkt, der eine Gemeinde ausmacht: wir haben einen gemeinsamen Geldbeutel, stimmt's? Wir haben miteinander eine Kasse, eine gemeinsame Kasse, in der wir zusammentragen, aus der wir die Dinge bestreiten, finanzieren, helfen, was wir miteinander zusammenlegen. Und das kannst du auch, ob du jetzt in einem Saal bist oder in zwei oder drei Sälen, das spielt keine Rolle. Und ein dritter Punkt: du musst irgendwo in einem gewissen Rahmen eine gewisse Nähe haben, wo du zusammen wohnst. Also es wird irgendwann schwierig, eine Gemeinde zu leben, mit Geschwistern hier in Augsburg eine Gemeinde zu leben, das ist schwierig. Schon eine zu große Distanz irgendwann. Ja? Aber hier, Vöhringen, Illertissen, Senden, das sind keine Distanzen für uns. Also du brauchst eine gewisse Nähe. Vers 45. Okay, haben wir 35 Minuten? Okay. Ja, es steckt sehr viel drin in den Dingen. Das machen wir. Ich möchte mit euch noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist die Gemeinde deines Sohnes Jesus baust. Und dass du, Herr Jesus, selber gesagt hast: ich werde meine Gemeinde bauen. Und du hast gleich hinzugefügt, Herr, weil du wusstest, dass da Widerstand kommen wird: die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Danke, dass du angefangen hast vor 2000 Jahren mit Jerusalem und dass du gesagt hast, es wird bis an die Enden der Erde geschehen und bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Bis dahin wirst du bauen durch deinen Geist in jedem Einzelnen, aber du wirst auch immer deine Gläubigen zusammenführen, sie einander unterstützen auf dem Weg, der in dieser Welt und in dieser Gesellschaft von Widerstand nur so strotzt. Ich danke dir, Herr, dass du uns zusammenstellst und nicht auseinanderführst. Dir sei alle Ehre. Amen.